Wir ziehen heute Bilanz mit dem Bürgermeister.
Hör mal, Herten.
Und damit herzlich willkommen bei Hör mal Herten, dem Podcast der Herten Allgemein. Heute mit einem besonderen Gast, und zwar Bürgermeister Matthias Müller ist hier. Herzlich willkommen.
Dankeschön für die Einladung.
Und mein Kollege Joachim Schmidt ist auch dabei.
Hallo.
Und mein Name ist Stefan Korte. Ja, am 14. September sind Kommunalwahlen und dann wird auch das Amt des Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin wieder neu besetzt und Matthias Müller wird kein weiteres Mal antreten. Fangen wir mal mit was Leichtem an, jetzt so mit dem Ruhestand dann vor Augen. Wie ist die Gefühlslage im Moment?
Ganz gut. Der Begriff Ruhestand gefällt mir ja gar nicht. Den wird es auch, glaube ich, so in dieser Form nicht geben. Natürlich wird man das nicht vergleichen können mit der Arbeit der letzten 5 Jahre, völlig klar. Das war schon an einigen Stellen natürlich sehr herausfordernd, aber ich habe auch schon für die Zeit nach November auch schon ein paar Ideen, was ich auch noch für Herten noch machen kann. Es wird alles im Bereich so Soziales, Kultur sein. Weil ich finde, eine Stadt braucht eine Mitwirkung über den Beruf hinaus und da wird sich dann auch schon was finden. Aber auf Ihre Frage zu antworten, es ist gut. Ich bin jetzt Ende 60, werde jetzt 68 Jahre im nächsten Jahr und dann ist auch dann gut. Alles hat seine Zeit. Es gab viele gute Dinge, viele Herausforderungen und ich glaube, es wird auch gut weitergehen.
Aber ja, Jochen, willst du weitermachen?
Ja, wir haben uns im Vorfeld natürlich 2, 3 Fragen überlegt, eine vielleicht auch ganz banal, aber vielleicht führt sie ja auch zu was. Haben Sie einen Lieblingsort in Herten?
Also ich wohne ja seit über 40, 45 Jahren in Herten. Die Stadt ist mir sehr vertraut. Was ich sehr mag, sind Orte, wo Menschen sich versammeln, wo man so zusammensitzt und miteinander ins Gespräch kommt. Ein Ort, der mir sehr gut gefällt, das ist Herten Mitte, das ist am Antoniusdenkmal. Ja. Das hat so ein bisschen die Idee, wo ist so die Mitte, ne? Und auch das der heilige Antonius über die Kirchengemeinde hat für mich auch so eine besondere Bedeutung, was so spirituelle Dinge angeht. Es ist ja mit der Stadt auch verbunden, mit dem Schweinetönz. Und da bin ich sehr gerne. Das heißt aber nicht, dass ich die anderen Orte nicht so mag. Ich bin natürlich jetzt gerade die letzten 5 Jahre sehr oft auch in der Innenstadt gewesen, ne, wenn man schon mal was erledigt und so. Aber die Mitte der Stadt ist schon für mich ein besonderer Ort. Mhm.
Und wenn man auf die Amtszeit jetzt zurückblickt, haben Sie sowas wie ein Aha-Erlebnis, wo Sie sagten, boah, daran werde ich mich lange erinnern? Also ich meine das Schönste, nicht unbedingt Aha im negativen Sinne.
Also ich habe in diesen 5 Jahren eine Unmenge gelernt. Also ich habe echt überlegt, ob man das nicht nochmal in irgendeiner Form aufarbeitet oder diskutiert. Das ist aber weniger, ich war ja 31 Jahre Geschäftsführer der Caritas. Mhm. Und der erste Eindruck war damals, ich kenne die Stadt. Ich kenne auch viele, aber die erste Erfahrung war dann, da gibt es noch ganz viel, was ich gar nicht kannte. Ne? Das ist der Kontext auch der Politik und der Verwaltung. So, ich kannte natürlich auch viele aus der Verwaltung, aus der sozialen Arbeit heraus. Aber das ist natürlich nochmal eine völlig andere Abteilung. Die Erkenntnisse, wie funktioniert eine Stadt? Was ist eigentlich planbar und was ist nicht planbar? Und was braucht man aber als Vision für eine Stadt, auch wenn der Alltag hier ganz unterschiedlich aussieht? Ich habe immer gesagt, wenn das Telefon klingelt, von 10 Anrufen sind 9 Probleme. Also wo etwas nicht funktioniert, ob das die Bürgerinnen und Bürger sind oder sonst was. Und wie kriegt man diese vielen Aspekte aus der Verwaltung, die Gedanken, was Organisationsentwicklung angeht, das, was sich Politiker vorstellen, was sich die Bürgerinnen und Bürger vorstellen, unter ein Dach. Das war die größte Herausforderung und da glaube ich, muss man in Zukunft auch nochmal gucken, wie man das möglicherweise auch nochmal betrachten kann. Aber wenn ich einen Lernerfolg hätte, der Blickwinkel hat sich unglaublich geweitet. Ich bin bei bestimmten Fragen eher jetzt nachdenklich, weil ich weiß, an was man alles denken muss und auch kann, bevor man sagt, in diese Richtung geht das.
Ja, also zum Beispiel neue Schule bauen hat so einen Rattenschwanz hinter sich, dass man nicht einfach so leicht hin sagt, wir bauen.
Einmal das und man muss auch sehen, ich habe das immer so verstanden, 5 Jahre ist ja im Laufe einer Stadtgeschichte ja gar nichts. Ne? Mhm. Also In den 5 Jahren bauen ja alle, die da arbeiten, auch ich, auf dem auf, was vorher geplant wurde. Mhm. Jahrzehnte zum Teil ja vorher geplant wurde. Und nach den 5 Jahren wird es auch nochmal Entwicklungen geben, was jetzt schon angedacht ist. Und das war mein erster Eindruck. Man muss als Bürgermeister auch ein bisschen bescheiden sein, weil was ist denn erfolgreich in 5 Jahren und was nicht? Und wo ist denn mein Anteil? Ne? Ich glaube, das hört sich jetzt ein bisschen banal an, aber ich glaube, man ist als Bürgermeister schon relativ erfolgreich, wenn man denen, die was tun wollen, nicht im Weg steht. Und auch Dinge, wo man spontan sagt, da musst du jetzt drauf reagieren, das eben auch nicht tut, um bestimmte Flüsse nicht zu unterbrechen. Die Spezialisten sitzen in der Verwaltung, die machen das seit vielen Jahren. Und es macht einfach ganz viel Sinn, die mit ins Boot zu nehmen und auch denen ein Stück weit zu folgen. Und wenn ich ein Gefühl habe von, Moment, ist das so richtig, wie das jetzt geht, dann kann ich diese Frage stellen. Aber die Spezialisten sind ja zum Teil 10, 15, 20 Jahre da. Und die kennen Zusammenhänge, die sind mir nicht vertraut. Also führen im Sinne von Vertrauen. Und wenn du das Gefühl hast, hier stimmt was nicht oder da gibt es eine Irritation, dann die Fragen stellen. Mhm. Das, glaube ich, ist etwas, was Bürgermeister heute in so einer komplexen Zeit für meine Begriffe lernen müssen. Ich höre dann noch oft, ja, wie kann man dann seine Duftmarke hinterlassen? Der Begriff ist ein bisschen komisch, weil ich glaube, es geht gar nicht darum, dass ein Bürgermeister eine Duftmarke hinterlässt, sondern ein Bürgermeister hat die Dinge, die eine Stadt nach vorne bringen, die eine Stadt lebenswert machen, zu benennen an unterschiedlichen Stellen. Was ich auch unterschätzt habe, ist einfach auch die Repräsentationskraft und Macht, die ein Bürgermeister hat. Also wenn ich irgendwo hinkomme, die Leute schauen mich an oder den, der gerade das Amt innehat und sagen, ach, das ist der von Herten. Und ich glaube, da ist es auch wichtig, dass man da eine gute Figur macht, weil das wird übertragen auf die Stadt. Das war mir so in dieser Dimension gar nicht so bewusst. Das Zweite war die Netzwerke, die man braucht. Also ich kam jetzt aus einem sozialen Netzwerkkontext, aber die Kontakte, die man braucht in die anderen Städte, in die Kreisstädte, über die Abgeordneten beim Landtag und so, bis man die mal aufgebaut hat, das war vielleicht bei mir auch der Nachteil, da hatte ich ja überhaupt keine Basis, das dauert ja eine Zeit. Ne? Und
war bei Ihrem Amtsvorgänger auch wahrscheinlich ein Problem, ne?
Ja, also ich glaube, ich war ja noch, glaube ich, eher besser dran, weil ich eine Organisation mit 300 Leuten ja 30 Jahre geleitet habe. Aber genau, bis man das aufgebaut hat, bis man weiß, wer ist an welcher Stelle mit welcher Frage relevant, da sind 2 Jahre vorbei.
Ja.
So, und was für mich total katastrophal war, war Corona.
Ich wollte gerade sagen, Sie sind ja genau in diese Zeit reingekommen, ne?
Also ich musste während des Wahlkampfes schon auf Dinge verzichten, wo ich gedacht habe, ich hole Leute zusammen, das ging schon nicht mehr. Und dann hattest du dann auch 2 Jahre gedauert. Und das für mich, ich bin eher so ein analog orientierter Typ, war das eine Katastrophe. Ja, ist so. Aber ich sehe dann auch, was danach auch entstanden ist an Konsequenzen. Projekte blieben liegen, Lieferketten waren nicht mehr in Ordnung. Was wir an den Schulen für Sorgen hatten mit den Kindern, mit Infektionen und mit Lüftung. Die Eltern, die sich Sorgen gemacht haben, selber war ja auch, auch diese Videokonferenzen, das fand ich auch ganz, aber es ist einfach nicht mein Medium. Ich muss mit Leuten reden und so, ne? Und da merkte ich dann, das ist, ich auf einer Spielwiese da zu sein, die eigentlich nicht meine, es ist nicht mein Spielfeld. Mhm. Ne? Das hat mich auch die meiste Kraft gekostet.
Ich habe eigentlich gefragt nach dem schönsten Erlebnis. Ich habe jetzt rausgehört, Sie fanden es, glaube ich, im Grunde ganz schön, so viel zu lernen. Verstehe ich das richtig?
Ja, also Sie da richtig? Einmal so viel zu lernen und was mir, das gebe ich zu, auf den letzten Meter sehr viel Freude macht, ist die Grundsatzentscheidung für Rosa Parks. Mhm. Weil das so ein großes Ding war, was so lange schon diskutiert wurde, dass sich das, war ja nicht ganz einfach, aber dass sich da eine Perspektive ergibt, die wirklich für die Bildungslandschaft in Herten, da bin ich fest von überzeugt, sehr gut sein wird. Was mir unheimlich viel Spaß gemacht hat, ist zum Beispiel mit unseren Stadtwerken zusammenzuarbeiten. Also die Zusammenarbeit mit Thorsten Rattmann, also was diese Stadtwerke für Herten bedeuten, habe ich vorher auch immer so mitgekriegt. Aber wenn man mal drin ist, das ist der Wahnsinn. Also auch mit dem Sportbad oder so. Ne? Was wie in Herten. Und ich bin ja auch im Kontakt mit den anderen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister gewesen, die dann sagen, Mann, eure Stadtwerke, klasse. Und ich sage, ja, klasse. Also das ist das, was man dann nochmal vertieft kennenlernt. Und, Und ich finde in der Verwaltung die Erfahrung, dass wenn es ein Problem gibt und ich jemanden gefragt habe, es war nie irgendwie so der Gedanke, nee, machen wir jetzt nicht, sondern die Bereitschaft mitzugehen, war und ist auch nicht immer einfach. Auch, ne, bei uns im Vorstand mit Oliver Lind und Janine Feldmann und Hermann Pieper, da ist ja auch noch dann Michael Wilke und die Alex Gibbers dabei. Dieses Zusammenspiel in diesen schwierigen Themen fand ich immer vertrauensvoll, ernst genommen. Ja, und ohne das geht's ja nun gar nicht. Ne?
Und da spielen Parteibücher keine Rolle? Gibt ja verschiedene.
Doch, ich glaube schon, dass die eine Rolle spielen, aber die Frage ist immer, wie stark. Ne? Mhm. Mir ist völlig klar, Wahlbeamte haben natürlich auch da bestimmte Affinitäten oder so. Aber ich finde, die Aufgabe des Bürgermeisters, nun war es für mich an der Stelle vielleicht auch einfach, weil ich jetzt keiner Partei direkt zugeordnet war. Also ich war nicht immer einer Fraktion besonders verpflichtet. Ich bin ja unterstützt worden von CDU, SPD und FDP. Es gab da keine Koalitionskonstrukt, wo wir uns da abgestimmt haben. Das haben viele Dezernenten gemacht, das fand ich super. Wichtig war natürlich, dass man nachher die Schnittmenge findet. Ne? Also, dass man zu einem Ergebnis kommt, das mehrheitsfähig ist, mit dem Wissen, das ist für die Stadt jetzt wirklich das Beste. Und das war ja damals auch mein Slogan, gemeinsam das Beste für Herten. Ne?
Nur ist das oft genug aber auch, sagen wir mal, vor die eine oder andere Klippe gelaufen, ne? Weil wir haben ja 7 Fraktionen im Rat und keine klaren Mehrheiten. Das ist natürlich, wenn man offen diskutiert und die beste Lösung nur sucht, manchmal gut, weil eben nicht alles vorbestimmt ist. Aber zum Beispiel, als Sie das Grundstück, das Ehrengrundstück für die Rosa-Parks-Schule im ersten Anlauf kaufen wollten, war ja eben keine Einigkeit herzustellen. Nee. Und da
ja, dann ist immer die Frage, also weshalb war da die Einigkeit zu dem Zeitpunkt nicht herzustellen, weil das nicht schlüssig war, die Parteien, einige Fraktionen fühlten sich nicht genügend informiert. Wir hatten vielleicht nicht tief genug geplant. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass wir, wenn der Kauf gelungen wäre, es war jetzt in der Abstimmung nicht so dramatisch unterschiedlich, wäre das trotzdem eine gute Option gewesen. Mhm. Es fehlte aber, glaube ich, noch an Informationen, was daraus werden kann. Also auch eine planerische Grundvorstellung, die wir jetzt haben. Und da muss ich natürlich sagen, dass es in der Politik dann auch möglich ist, dass Fraktionen sagen, ja, das war damals doof, kritisieren wir auch, die Verwaltung hätte das besser vorbereiten müssen. Aber jetzt merken wir, das Ganze kriegt ein bisschen mehr Substanz und jetzt sind wir auch bereit, unsere Meinung nochmal zu ändern. Also wegen der Sache. Das finde ich dann natürlich klasse. Ich meine, wenn man jemandem sagt, wenn einer seine Meinung ändert, dann fällt er um. Das finde ich ziemlich, ist unklug. Weil wenn es Erkenntnisse gibt und die kann es innerhalb kürzester Zeit geben, dann setzen wir uns zusammen. Ja, wir haben da einen Beschluss gefasst Ende letzten Jahres. Den bringen wir jetzt wieder auf den Tisch, weil er jetzt eine andere Nuancierung hat. Und es ist dann gut, auch jetzt zu sagen, ja, jetzt können wir auch so entscheiden. Und jetzt gucken wir, wie wir nach vorne kommen. Also
Sie haben gerade, weil das vielleicht nicht jeder so im Detail verfolgt hat, im Grunde von der CDU gesprochen. Ne?
Genau. Und ich finde das klug. Ja. Und das ist mir auch bei anderen Parteien, wenn man spricht und sagt, ne, die müssen sich natürlich positionieren. Klar, die SPD so hat ihre Grundsätze. Und manchmal entsteht ja auch im Rat eine Dynamik, dass man sagt, so, einmal gesagt, immer gesagt. Mhm. Das ist unklug. So. Ja. Und wenn es so ein Verfahren der Offenheit gibt, dann finde ich, ist das für die Stadt gut. Und das wünsche ich mir. Man weiß ja nie, wie die Konstellationen sein werden jetzt nach September, dass das bleibt. Mhm. Das würde ich mir auch wünschen, dass Politikerinnen und Politiker, wenn der Kern stimmt, auch sagen können, okay, jetzt, wenn ich das weiß und wenn ich darüber nachdenke, dann kann ich auch das nochmal so entscheiden. Also so viel Flexibilität, das wäre schon klasse.
Wenn Sie zurückblicken, gibt es eine Erfahrung, ein Lernen, worauf Sie vielleicht lieber verzichtet hätten? Also man begegnet ja, wie Sie schon gesagt haben, den
unterschiedlichsten. Ja, das geht. Also ich muss sagen, ich habe die Punkte, die kritischen Punkte auch mir gegenüber, ich weiß ganz am Anfang, als Corona war, wo ist der Bürgermeister, also dass ich mich da nicht früh genug und klar genug auch geäußert habe und was wir jetzt da vorhaben, wobei ich auch nicht auf dem Stand wusste, wie kriegt man die Inzidenzen runter, aber egal, die Leute warteten dann irgendwo auch drauf. Das war auch sicher was mit dieser medialen Präsenz, die man, und das auf Facebook ist das dann manchmal schon ein bisschen persönlich. Ich habe immer gedacht, ja, ach, du bist ja jetzt schon so alt, ne? Sowas geht an mir vorbei. Nein, sowas geht nicht an mir vorbei. Also ich habe nicht gerne, wenn ich für was kritisiert werde, wo ich im Grunde denke, na, okay, gut, ne? Und dann so, dass
gerade auf Facebook wird sehr schnell auch sehr persönlich, ne? Und sehr, naja, manchmal hart, beleidigend im Ton.
Ja, hielt sich eigentlich noch in der Grenze. Ich glaube, meine Toleranz, das auszuhalten. Wir sagten dann immer, erfahren ja, du brauchst ein dickeres Fell. Ja, habe ich nicht. Und eigentlich will ich es auch nicht. Ne?
Ja.
Und aber das hat mich auch ein Stück weit erschrocken, wie stark mich das auch getriggert hat und auch verletzt hat zum Teil. Ne? Obwohl, wie gesagt, erfahrene Hasen sagen, weißt du, ist ja gar nichts, ne, da.
Ja, aber trotzdem, wenn man jeden Tag so als Punching Ball dann herhalten muss für die Stadt, ne, das ist, kann ich mir schon vorstellen, dass das nicht einfach ist.
Ja, und jetzt natürlich, ich meine, die Bürgerinnen und Bürger, wenn ich denen begegnet bin, das war ja, das war fast immer super. Und, also wenn ich persönlich auch was dazu sagen konnte, was ich bei den medial so schwierig finde, ist, darauf konstruktiv zu antworten, ohne sich dafür irgendwas rechtfertigen zu wollen. Und ich merke, ich komme auf Social Media mit den Leuten nicht richtig in Kontakt. Das ist bei einem Gespräch völlig anders. Ne?
Ja.
Und ja, aber das ist eben auch die moderne Form der Kommunikation. Da muss ich mich auch jetzt auch in die Zukunft nicht mehr so mit beschäftigen. Aber das muss man lernen, wie man das hinbekommt. Also man sagt ja, dass es deutschlandweit immer weniger Menschen gibt, die bereit wären, so ein Amt zu übernehmen. Wir haben ja in Deutschland 11.000 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, ja einige auch noch ehrenamtlich und so. Ich weiß gar nicht, ob das so ist, aber die, die es werden wollen, denen würde ich Menschen wünschen, die sie begleiten und die ihnen auch, ich sag mal, irgendwann, wenn man nichts mehr argumentieren kann, einfach als Trost sein, komm, alles gut, nimm es nicht so bedeutsam. Ne? Und das braucht man, glaube ich, auch.
Okay. Vielleicht zu einem Spezialthema, was uns so über die letzten Jahre über Leserkritik eigentlich, und wir selbst fahren zum Beispiel, ich komme auf die Straßen. Wir fahren ja auch über Hertens Straßen und jetzt muss man so ehrlich sein, nicht nur über Hertens Straßen. Die sind überall in einem Zustand, wo ich sagen würde,
ja, ja,
könnte ich mir besser vorstellen, viel besser. Wie geht Ihnen das erstens als ganz normal als Autofahrer und zweitens als jemand, der ja sagt, okay, das ist mein Bier, das ist mein Job mit meinem Job, dass die Straßen
also
im ordentlichen Zustand sind.
Genau, ich weiß, dass das Bürgerinnen und Bürger natürlich unheimlich auch bewegt, auch emotional, die auch ärgerlich sind mit den Straßen. Wir haben 245
genau,
Kilometer 200, in Herten, ja, ne? In unterschiedlichen Zuständigkeiten. Da ist Straßen NRW, der Kreis und Herten und die Stadt. Und ich weiß, dass die Zusammenhänge in der Planung sehr komplex sind. Einmal geht es um die Oberfläche, dann muss ein Kanal neu gemacht werden, dann wird beides miteinander verbunden. Das ist ein unheimlicher Planungsaufwand. Ich weiß, dass die Kolleginnen und Kollegen auch oft sagen, Mensch, wir könnten ein paar Leute mehr gebrauchen bei der Planung, damit das schneller geht. Ja, das würde ich mir auch wünschen. Nun ist es mal so, wie es ist. Ich finde, man muss einfach dranbleiben. Und wenn jetzt die Großbaustellen alle noch kommen, Kaiserstraße oder Feldstraße, muss man eben auch gucken, wie kriegt man das gut hin. Das ist Planungsprozess, das habe ich auch so wirklich in den letzten Jahren nochmal verstanden, wie kompliziert diese Planungsabstimmungen sind.
Feldstraße wird sehr,
genau,
sagen wir mal, anspruchsvoll, ne? Weil es ist ja die, also nadelöhrmäßig die Stelle, die dann zugemacht wird zwischen Nord und Süd, also zwischen Mahl, Herten, Langenbochum, was da alles dranhängt.
Eine riesenplanerische Herausforderung. Auf der anderen Seite, wenn es da mal fertig ist und die Bahn wird, also die Fahrbahn vergrößert, wir haben da Haltepunkte, ist das eine ganz zentrale Stelle, die auch eine neue Qualität haben kann. Es wird ja auch noch ein paar Jahre dauern. Und ja, ich sage immer, da, wo gebaut und gebuddelt wird, entsteht auch was. Man kann nichts machen, dann modert es vor sich hin, ja, dann hat man Ruhe,
ja, der
weil keiner weiß, wie lange. Ne?
Der jetzige Zustand geht eben nicht mehr.
Ist auch nicht. Aber planerisch eine Riesenherausforderung und ja, da muss man gucken, dass man die Bürgerinnen und Bürger ganz früh mitnimmt. Ich glaube, man kann ihnen dann den Stress, das dann letztendlich nicht ganz nehmen, aber zumindest auch erklären, wenn sich was verlängert, warum sich das verlängert und dass man so eine Idee bekommt, irgendwann ist auch Schluss und dann geht es uns alle gut. Also man braucht einfach so ein Stück dann Hoffnung, dass das dann auch nachher gut wird und im Endeffekt der Stadt sehr dient. Das ist, wenn ich ja so auf die 5 Jahre schaue, merke ich auch, es gibt ja so viele Punkte, die wir auf den Weg gebracht haben mit Politik, mit Unternehmen, mit Verwaltung. Das ist ja wirklich unglaublich. Also was hat sich auf Ewald getan in der Innenstadt? Der Park kommt in die Stadt. Wir haben jetzt mit den Schulen mit 3 Kitas an den Start gebracht. Martini-Schule wird gebaut. Dann geht's direkt in Süd mit der nächsten Schule weiter. Wir haben im Bürgerhaus, finde ich, die Beteiligungsformate für Bürgerinnen und Bürger, die Bürgerkonferenzen mit den Bürgerbudgets, die Freiwilligenagentur ist an den Start gegangen. Also da sind so viele Dinge gut gelaufen in den 5 Jahren, dass ich sage, Mann, das war ganz schön viel. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass vieles von dem auch erfolgreich weitergeht.
Und die Schlaglöcher sind nicht ganz so erfolgreich beseitigt worden, leider.
Ja, da muss man dran arbeiten. Ich meine, es gibt natürlich auch eine lange Liste mit Aufgaben, die auch hätten schneller gehen können.
Ja. Ja.
Und ja, wir haben auch, was Schulbau angeht und Kita-Bau, natürlich auch, könnte man auch sagen, hätte man vor 15, 20 Jahren schon anfangen müssen. Ja, hätte man alles machen können. Jetzt kommen natürlich diese Krisen, die wir haben, noch dazu. Die stellen noch völlig andere Fragen. Aber ich finde so, dass man jetzt im Bereich der Gewerbesteuer nochmal so ein bisschen so eine Option hat, denkt, ach, da kann, verbessert sich was. Und wie, schau mal, was die Altschuldenregelung bringt und was bringt dann auch das, was von Berlin, von der Infrastrukturunterstützung kommt. Und da jetzt klug damit umzugehen, die Optionen dafür sind, glaube ich, im Moment ganz gut.
Wenn ich auch da noch kurz für einen Laien übersetze, Altschuldenregelung heißt, Härten werden 166,7 Millionen Euro alte Schulden im Grunde gestrichen. Und das bringt ja was für die Stadtfinanzen und damit für die Möglichkeiten, die man überhaupt noch hat.
Genau.
Und was hatten Sie noch erwähnt? Ach so, die Mittel, die vom Bund kommen letztlich.
Weil da muss man mal abwarten,
genau. Ja, man weiß leider noch nicht, wie viel das
aber,
ist.
Genau, aber wichtig ist, dass wir einfach schon Projekte, ich sage jetzt mal, in der Schublade haben, da gehört ja möglicherweise Rosa Parks dazu, wo man sagen kann, wenn es darum geht, dann sofort sich mit etwas zu bewerben oder zu zeigen, was wollt ihr mit dem Geld machen, dass wir dann auch schon konkrete Projekte haben, die man damit angehen kann. Bei den Altschulen ist so, das ist ja keine strukturell, also langfristig strukturelle Hilfe. Wir müssen schon ein Konsolidierungsprogramm haben und glaube ich, die große Politik hat das auch verstanden. Es hilft ja nicht nur, wenn man Schulden wegmacht, sondern man muss auch gucken, dass man von der Struktur her die Refinanzierbarkeit für Städte strukturell verbessert, weil es damit ist ja so. Aber damit müssen wir uns beschäftigen. Was die Politik Landes- und Bundesebene einfach auch verstehen muss, dass das Leben findet vor Ort statt.
Ja. Und die viele der Investitionen oder eben Nicht-Investitionen auch. Das so heißt, das. Wenn der Bund ein paar Brücken für Autobahnen baut, sind hier die Schlaglöcher immer noch nicht weg.
So ist das. Und genau, also das ist natürlich auch, gerade wenn man so die Verantwortung für die Stadt hat, sich für Dinge zu entschuldigen, für die wir eigentlich gar nicht verantwortlich sind.
Ja. Also, ja, zum Beispiel Zustand Feldstraße, Zustand Kaiserstraße wird ja oft kritisiert, weil das sind nun zwei wirkliche Hauptverkehrsstraßen. Was machen Sie an der Stelle? Sie rufen eine Landesbehörde an und machen bitte, bitte.
So, und gucken immer, dass wir Termine kriegen, dass die Pläne eingehalten werden und so weiter. Aber letztendlich fragen Sie den Bürgermeister, wieso ist das Schlagloch immer noch da?
Ja.
Das ist so. Ne? Und dafür Verständnis werben ist nicht einfach, weil die Kontexte sind dann auch ein bisschen komplizierter. Aber das ist nun mal so.
Ja, die Leute sehen immer nur, da ist die da oben und wer da oben sitzt, ist völlig egal, Hauptsache die machen. Das ist immer so die Anspruchshaltung, glaube ich, bei manchen Menschen. Und ja klar, dann unterscheiden die nicht, ob das Straßen-NRW ist oder der Kreis oder Härten. Die sehen einfach nur, wie du sagst, das Schlagloch und gut ist.
Vielleicht gehört das auch zur Aufgabe eines Bürgermeisters, dass er für diese Dinge, für die er jetzt vielleicht gar nicht so verantwortlich ist, dass, was den Bürger aber stört, einfach auch ein Stück weit der Punkt ist, wo die Kritik dann noch ankommt und sagt, ja, das gehört zu meiner Aufgabe. Das anzunehmen. Ich könnte ja auch sagen, sorry, schreiben Sie doch mal einen Brief an Wüst, ich habe damit nichts zu tun. So, ne? Sondern es gehört zur Stellenbeschreibung eines Bürgermeisters, sich diese Kritik an der Politik oder an allem, was auf anderen Ebenen läuft, sich anzuhören und auch zu schauen, man kann Zusammenhänge versuchen herzustellen mit unterschiedlichem Erfolg. Aber ich glaube, das gehört einfach auch. Die Leute brauchen jemanden, die sagen, sag mal, kannst du da jetzt nicht mal sich drum kümmern? So, ja, ich guck, ich spreche, dann ist gut.
Ja, der Vermittler sozusagen
genau.
Für die Bürger.
Ja.
Gut, Ich würde sagen, angesichts der Zeit gucken wir noch auf ein anderes Thema. Sie haben es ja gerade auch schon angesprochen mit familienfreundlicher Stadt im Kreis Recklinghausen. Das war ja auch so Ihr Wahlversprechen. Erstmal, wie hat es generell so aus Ihrer Sicht geklappt? Sie haben es ja gerade schon mal angeschnitten.
Also ich hatte ja so ein kleines Ortsschild, so ein Magnet, da stand das drauf. Wir hatten die familienfreundliche Stadt im Kreis Recklinghausen. Und dann kommt's 2030. Weil ich mir völlig
sind klar, wir auf dem Weg.
Genau, weil mir völlig klar war, dass das in Finnland. Also was ist eine familienfreundliche Stadt? Ich weiß, ich hatte damals, ich habe die Zeit ja noch miterlebt, als wir diesen großen Slogan hatten, kinderfreundliche Stadt Herden. Das hätte ich gerne nach vorne gebracht und da in den Diskussionen vor Ort gesagt, ja Müller, das können Sie machen, damit schließen Sie ja Singles, die keine Kinder haben, aus und so. Ne? Und dann, okay, familienfreundlich. Was heißt familienfreundlich? Familienfreundlich heißt, dass Menschen, die in Herden leben, in ihrer gesamten Biografie, vom Kleinkind, Schulkind, über Beruf, Ausbildung, selbst
bis zum Seniorenheim bis eigentlich, zum, ne?
Dass die das Gefühl haben, in diesen Phasen ist Herden für mich der beste Ort. Das war für mich unter anderem auch der ganze Gedanke der Integration. Ne? Also nicht zu unterscheiden, wo komme ich jetzt her. Ich glaube, da haben wir viel geschafft. Ich habe es gerade eben gesagt. Also an den Angeboten, auch an den Bildungsangeboten, auch das, was wir jetzt überlegen, was im Glashaus inhaltlich nochmal passieren kann, auch wie die freien Träger unterwegs sind, Haus der Kulturen. Da haben wir Konstrukte, die gibt es nur in Herden in dieser Form. Das finde ich, das ist sehr gut. Ich weiß, dass wir eine schwierige Sozialstruktur haben. Das wäre jetzt die große Herausforderung. Wie kriegt man Bildung von klein durchgehend nochmal gut organisiert? Wir haben unglaublich engagierte Leitungen der Schulen bei uns in Herden. Es gibt ja auch die Schulkonferenz einmal im Jahr, wo alle zusammensitzen, was auch ziemlich einmalig ist. Wenn ich heute nochmal, wenn ich nochmal 5 Jahre die Arbeit machen würde, würde ich trotzdem nochmal den Akzent auf Kinderfreunde lenken. Weil ich glaube, dass mit diesem Slogan damals, wenn man den ernst nimmt und würde den auch unter dem Gesichtspunkt Stadtmarketing nach vorne bringen, dass das die Stadt wird, wo Kinder am liebsten hinwollen und leben wollen. Also die besten Schulen, die besten Spielplätze, das beste Kindertheater, die besten Geschäfte für Kindersachen, die beste Luft für Kinder, die schönsten Aufenthaltsorte. Dann glaube ich, hat man automatisch auch was für die andere Generation getan. Da, ich sage immer, da, wo man mit dem Kinderwagen ins Restaurant kommt, komme ich auch mit dem Rollator rein. Mhm. Aber Kinder sind einfach das Potenzial. Und
man sagt das oft so leicht hin, ne? Kinder sind unsere Zukunft. Aber es ist ja tatsächlich alles, was man da tut, eine Investition in die Zukunft.
Ja, und ne? wenn man das so sieht, dann ist völlig klar, wenn ich Kinder in den Mittelpunkt stelle, dann brauche ich auch ein Mobilitätskonzept, was die Kinder nach vorne holt. Das heißt, ich muss über den Autoverkehr an bestimmten Stellen nachdenken. Ich muss darüber nachdenken, wo kann ich hier noch Kinder, wo können die noch spielen, wo können die noch rumlaufen, ohne dass es gefährlich wird. Da stellen sich ganz viele Fragen im Kontext. Und ich glaube, da, wo sich Kinder wohlfühlen, da fühlt sich der Rest automatisch auch wohl.
Aber wenn Sie den Autofahrer schlechthin mal einschränken, kriegen Sie auf Facebook wieder Schelte.
Das ist so. Man muss drüber nachdenken. Aber man muss wirklich drüber nachdenken. Also was ist dann das Bedürfnis? Wenn jemand sagt, wenn ich kein Auto habe, gerade auch ältere Menschen, dann komme ich nicht vor die Tür, ich kann nicht einkaufen. Ja, dann ist die Frage, gibt es dafür eine Alternative? Mhm. Ich weiß nicht, wie viele angemeldete Autos wir in Herden haben.
Das weiß ich.
Wenn es wären um die, meine ich hätte mal gehört, 40.000 oder so, keine Ahnung.
Das von, kommt hin ungefähr.
So, 40.000, das muss man sich mal vorstellen. So, und es gibt ja Haushalte, die sind mit 3 Karren unterwegs. Mhm. Ich war bei uns in der Familienbiografie ja auch, jetzt nicht mehr, dass man über Alternativen nachdenkt, einfach aus klimatischen, erneuerbaren Energien Aspekt heraus, aber eben auch um eine Stadt lebbar mit viel Platz für die Fußgänger, für Fahrradfahrer. Dass das ein Interessenskonflikt ist, ist mir ja völlig klar. Aber man muss ihn thematisieren,
ja.
Und dann mal schauen, ne?
Das wurde bisher, so wie ich das beobachtet habe, nicht so richtig systematisch angegangen. Ne? Also wir haben das immer wieder, wenn es um einzelne Ecken in der Stadt geht, thematisiert, dann wurde immer gemeckert, entweder hier fallen Parkplätze weg oder, ne, oder hier kann man eben nicht ordentlich Fahrrad fahren. Aber es wurde nicht so richtig grundsätzlich thematisiert.
Richtig, also da muss man, glaube ich, auch nochmal drüber nachdenken, wo man da genau hin will. Vielleicht geht es auch um Kompromisslösung oder sowohl als auch. Vielleicht geht es in Richtung mit Fahrgäste. Ich meine, ich gehe schon des Öfteren vom Rathaus nach Herden Süd, ich wohne in der Nähe der Stadtwerke, zu Fuß. Und dann, wenn ich an den Ampeln stehe, dann merke ich immer, wie viele Autos unterwegs sind, wo nur einer drin sitzt.
Ja.
Da denkst du, was müsste man jetzt hier tun? Ja, gut. Vielleicht, also schnell irgendwo hinzukommen, ohne großen Aufwand und kostengünstig. Gut, wenn man das überlegt, welche Modelle gibt's denn, damit wir das so hinkriegen, möglicherweise auch, dass man auf das Auto an der einen oder anderen Stelle verzichten kann. Ich glaube, da sind wir noch nicht am Ende der Ideen. Wichtig ist ja, dass man das nicht so in so einer diffamierenden Art macht. Mhm. Du mit deiner großen SUV machst hier die Umwelt kaputt und gefährdest alle und so. Aber ich könnte, das Interesse ist doch einmal, dass wir nachhaltig uns über Verkehr und Mobilität verständigen, dass diese Stadt und die Welt und das Klima noch funktionieren. Also wenn das nicht mehr funktioniert, brauche ich kein Auto mehr.
Ja.
Ne? So. Und da glaube ich, da ist auch nochmal Gelegenheit zu gucken, wie wir da in die Härten so eine.
Und das gibt an der Stelle garantiert Konflikte, ne? Weil natürlich. Im Grunde ist immer die eierlegende Wollmilchsau gefragt. Also ich will mit dem Auto überall hinkommen, mein Kind soll aber sicher woanders über die Straße gehen können und so weiter.
Das wird immer das? Genau.
Schwierig.
Ja. Das sind halt auch Sorgen und Nöte, die kriegst du ja auch insofern nicht raus, weil die ganz natürlich auch sind. Ne? Also das ist einfach so. Man muss halt gucken, wie man damit umgeht. Kommen wir zur abschließenden Frage. Sie haben ja gerade schon gesagt, so eine Duftmarke hinterlassen ist nicht so Ihr Ding, aber trotzdem wird es ja irgendwas geben, wo Sie sagen, nach dieser Amtszeit, da blicke ich drauf und da bin ich stolz drauf, dass ich das den Härtnern hinterlasse.
Ja.
Was ist das?
Das sind die vielen Projekte, die wir realisiert haben, die auf dem Weg sind. Ich finde, wir haben Härten in der Phase von nach Bergbau hin zu was Neuem gute Schritte gemacht. Wir haben konzeptionell viel überlegt. Auch es gibt so Papiere mittlerweile, womit man gut arbeiten kann, was Stadtmarketing angeht. Und in der Verwaltung, glaube ich, was den Führungsstil angeht, war ich jetzt nicht so der Autoritärste, so dass man, also zu, finde ich, auch nochmal mit allen Fragen auch zu mir kommen konnte. Wir haben das Mitarbeiterfest wieder eingeführt. Das gab es ja 10 Jahre nicht, was ich ganz wichtig finde, dass man auch die Mitarbeiterschaft auch nochmal mit so einem kulturellen Angebot weitermacht. Und ich habe immer, für mich war immer so ein bisschen der Gedanke, das präferierte Möbelstück eines Bürgermeisters ist die Werkbank und nicht der Laufsteg.
Das ist schön gesagt. Ja, dann sei schon mal vielen Dank.
Gerne.
Wie es in unserem Podcast üblich ist, machen wir natürlich noch einen kleinen Blick aufs Wochenende. Der darf nicht fehlen, auch wenn der Bürgermeister hier ist.
Vielleicht fragen wir ihn nach seinem Wochenende.
Ich wollte gerade sagen, fangen wir damit mal an. Was haben Sie so vor?
Am Wochenende?
Haben Sie schon was?
Ich freue mich sehr. Morgen kommt unser Enkelkind aus der Türkei. Wir sind mit der Familie zusammen am Wochenende und das mit unserem Sohn. Wir haben 2 Enkelkinder jetzt 1 Jahr. Da freue ich mich sehr drauf. Also am Wochenende steht die Family bei mir ganz oben.
Da ist aber auch Stimmung in der Bude dann.
Da ist Stimmung in der Bude. Das ist sehr schön.
Es wird nicht langweilig. Wunderbar. Falls ihr da draußen trotzdem Langeweile haben solltet, beim an der Kranzplatte in Langenbochum, da findet wieder der Feierabendmarkt statt. Und zwar am Freitag 16 bis 21 Uhr. Dieses Mal im Mallorca-Style. Könnt da drauf gespannt sein. Und endlich startet Motor 59, das Restaurant auf Zeche Ewald, über das wir ja schon öfters hier auch gesprochen haben. Die machen jetzt ihr Grand Opening, heißt das, also die offizielle Eröffnung. Einmal für geschlossene Gesellschaft am Freitag von 17 bis 20 Uhr. Und ab 20 Uhr darf jeder kommen. Also da könnt ihr auch dann einmal vorbeischauen, wenn ihr euch dafür interessiert. Wird wahrscheinlich voll werden. Ich würde es nicht erwarten, dass ihr sofort das Essen auf dem Tisch stehen habt. Außerdem gibt es eine Fahrradtour zu 1300 Jahre Westerholz. Klaus August Spiekermann bietet das nämlich an. Am 26.07. findet das Ganze statt und kostet 5 € pro Person. Kinder bis 14 Jahren können kostenlos mitfahren. Und wer noch Interesse hat, kann sich noch anmelden. Und zwar einfach mal bei uns auf die Website schauen. Da gibt es die Wochenendübersicht, da stehen alle Daten drin. Das wäre jetzt ein bisschen viel, das ist jetzt alles vorzulesen noch. Und der Shantycore Härten, der feiert sein 45-jähriges Bühnenjubiläum und zwar am Sonntag, 27.07. Und zwar von 13 bis 15 Uhr an der Aude Marie im Bürgerpark Maria Lindenhof in Dorsten. Also sind nicht in Härten unterwegs, aber kommen aus Härten. Der Eintritt ist frei. Man kann hinterher reisen und sich das Ganze anhören oder auf den nächsten Auftritt in Härten warten. Da gibt es ja auch genug über das Jahr verteilt. Ja, dann vielen Dank, Herr Müller, nochmal fürs Vorbeischauen und fürs Mitmachen. Vielen Dank, Joachim.
Ich danke Ihnen auch, Herr Müller, und ich wünsche Ihnen ein sehr schönes Wochenende mit Ihrer Familie.
Dankeschön.
Genau, wünsche ich Ihnen auch. Und ja, ich denke mal, bevor Sie aus dem antreten, sehen und hören wir uns garantiert nochmal.
Ja, er ist ja der Wahlleiter, also wir werden. Ja,
stimmt.
Genau, Wahlleiter und vielleicht auch noch ein Tipp. Ja? Wir Herten und Westerholt werden ja in diesem Jahr 50 Jahre alt. Wir planen, und das ist wirklich was Schönes, für den 30. August eine Revue auf Schlegeleisen, eine Jubiläumsrevue. Also wer da noch hin möchte, das ist, wird nur einmal stattfinden und dann die nächsten 50 Jahre nichts mehr. Von daher,
also schon mal vormerken.
Alles gut, genau.
Okay. Alles klar, dann danke euch da draußen fürs Zuhören und Zuschauen und wir sind dann nächste Woche wieder für euch da. Ciao.
Ciao.
Tschüss.